Hi und herzlich willkommen zurück auf der R3S des RC3 in Monheim. Wir sind erreichbar im IRC auf Hackint im Channel RC3-R3S, auf Twitter und Mastodon mit dem Hashtag RC3R3S und auf Mastodon zusätzlich mit unserem Handle @r3s@chaos.social. Unser nächster Gast kommt gar nicht so weit her, hat sich deswegen auch netterweise bereit erklärt, persönlich zu erscheinen. Er kommt aus Langenfeld. Das ist tatsächlich ein etwas ambitionierten Fußmarsch von Monheim weg. Er ist beim Verein Freie Softwarefreunde e.V., macht so ein bisschen Aktivismus. Im Vorgespräch hat sich herausgestellt, er macht so lange Aktivismus, wie es mich gibt, nämlich seit 21 Jahren. Er ist Rechtsanwalt. Also einen großen virtuellen Applaus für Dr. Michael Stehmann.
Guten Tag. Ich freue mich natürlich, auf dieser Veranstaltung auch einen Vortrag halten zu dürfen. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es tatsächlich die große Veranstaltung in Leipzig gewesen wäre. Aber Monheim, da kann man schon mal auftauchen. Mal ganz kurz vorgestellt, vom Beruf bin ich Rechtsanwalt, habe die übliche juristische Ausbildung durchlaufen und war dann zunächst einmal angestellter Anwalt in Langenfeld. Wohnen tue ich übrigens in Düsseldorf, wo ich auch geboren bin, gar nicht mal so weit von meinem Geburtsort weg, und bin seit März 1999 als selbstständiger Rechtsanwalt in Langenfeld, Rheinland tätig. Habe so ein paar Dinge, die ich so tue. Bin Mitglied des Legal Networks der FSFE und lausche dort beziehungsweise schaue mir die Diskussionen an, die dort geführt werden. Ich bin Initial Committer und Mitglied des Projektmanagement Committees des Apache Open Office Projektes und hoffentlich nicht mehr lange Vorsitzender des Vereins Freie Softwarefreunde e.V., weil Vorsitzende müssen auch mal wechseln. Eine kurze Übersicht, worum es heute geht. Also einmal werde ich erzählen, was ist freie Software und dabei auch erörtern, welche Lizenzen es gibt. Aber besonders am Herzen liegt mir zu erzählen, was hat denn der Anwender davon. Viele, die freie Software schon kennen, werden vielleicht nichts Neues hören. Die mögen meine Ausführungen vielleicht als Steinbruch für ihre eigene Argumentation verwenden. Am Anfang war alles softwarefrei und leider sind wir aus diesem Paradies vertrieben worden. Und viele Probleme, vor denen wir heute stehen, haben eben mit dem Aufkommen von proprietärer Software zu tun. Ja, was ist freie Software? Wenn man freie Software hört, denkt man direkt an Firefox und Thunderbird, man denkt an Office-Suiten, man denkt an den VLC, man denkt an GIMP, man denkt vielleicht auch an Apache Webserver oder sein Lieblings-Content-Management-System. Auf GNU/Linux basierende Betriebssysteme kommen einem in den Kopf und einige wissen auch, dass Android auf freier Software basiert und dann gibt es auch für Android ein Repository, nämlich F-Droid. Die Apps, die dort sind, sind auch alles freie Software. Es gibt Wikisysteme und. Man muss sagen, ein Großteil dessen, was wir heute Internet nennen, Definition. Nämlich Software wird frei genannt, wenn sie unter einer Lizenz verbreitet wird, die bestimmten Anforderungen genügt. Daraus folgt, die Lizenz entscheidet, ob ein Programm freie Software ist. Freiheit ist also eine rechtliche Qualität von Software. Das ist insbesondere wichtig für die Leute, die sich mal mit Ausschreibungen und dergleichen befassen. Und freie Software ist, wie dargelegt, eben kein Produkt oder eine Produktgruppe, sondern beschreibt eben eine rechtliche Eigenschaft. Geld spielt dabei keine Rolle. Das sagt selbst Richard Stallman. Freie Software kann daher sehr wohl auch kommerzielle Software sein. Eben, es gibt auch nicht proprietäre kommerzielle Software. Es gibt auch große Unternehmen, die sich an der Entwicklung freier Software energisch beteiligen und auch ihr Geschäftsmodell auf freier Software basieren lassen. Ja, wir müssen also unterscheiden zwischen einmal einem Lizenzmodell, von dem wird heute die Rede sein. Und da geht es darum, welche Rechte und Freiheiten hat der Lizenznehmer bzw. der Anwender, einem Entwicklungsmodell, wie wird programmiert, also Kathedrale oder Bazar, V oder Agile und eben auch einem Geschäftsmodell, nämlich der Frage, womit wird Geld verdient. Das kann auch bei freier Software, können sehr unterschiedliche Bereiche sein. Also mit Medien für freie Software kann man Geld verdienen, mit der Auftragsentwicklung, mit Installation und Support, mit der Bündelung freier Software mit Hardware kann man auch sein Geld machen, wenn man Hardware verkauft. Schulungen und Lehrmaterialien kann man herstellen und verkaufen. Zertifikationen kann man anbieten. Und schließlich kann man auch das Geld dadurch gewinnen, dass eben freie Software Synergien bieten mag. Kommen wir zu diesen Freiheiten, die dem Nutzer gewährt werden, also zum Lizenzmodell. Die kann man kurz zusammenfassen in Verstehen, Verwenden, Verbreiten, Verbessern oder auf Englisch Use, Study, Share, Improve. Und die erste Freiheit ist eben die Freiheit, das Programm für jeden Zweck zu benutzen. Die zweite Freiheit ist die, zu verstehen, wie das Programm funktioniert und wie man es für seine Ansprüche anpassen kann. Zu verstehen, wie das Programm funktioniert, ist beispielsweise von Interesse für den Bildungsbereich. Für diese Freiheit ist der Zugang zum Quellcode Voraussetzung. Die dritte Freiheit ist die Freiheit, Kopien weiterzuverbreiten, sodass man seinem Nächsten weiterhelfen kann, wie es GNU formuliert. Und die vierte Freiheit ist die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit die ganze Gemeinschaft davon profitieren kann. Auch für diese Freiheit ist der Zugang zum Quellcode Voraussetzung. Was ist freie Software? Man kann sagen, ein Programm ist freie Software, wenn die Benutzer alle diese Freiheiten haben. Dann und nur dann. Es gibt auch noch weitere Definitionen von freier Software. Zum Beispiel hat die Open Source Initiative mal so 10 Punkte aufgestellt. Davon sind 9 abgeleitet von den Debian Free Software Guidelines, was nicht verwundern mag, denn der Bruce Perens war ehemaliger Projektleiter von Debian, hat dann diese Definition für die OSI Punkte 1 bis 9 geschrieben und dabei auf Wunsch der OSI alle Debian-spezifischen Referenzen aus den Debian Free Software Guidelines entfernt und Free Software gegen Open Source Software ausgetauscht und natürlich auch den Namen geändert. Das war es dann schon und so hatte die OSI ihre Definition. Die Definition ist für die OSI deshalb wichtig, weil sie nämlich Zertifikate und zwar nicht für Software, sondern für Lizenzen anbieten. Das heißt, wenn ich mal, was ich nicht tun werde und ich auch keinem anraten kann, eine neue Lizenz schreiben würde, könnte ich mir die von der OSI zertifizieren lassen. Denn die OSI ist Inhaberin eines Art Gütesiegels auf den Begriff Open Source. Und da die Lizenzen, die sie zertifiziert, dürfen dann den Titel Open Source tragen. Ja, ich habe schon den Begriff Open Source erwähnt, freie Software, Open Source Software. Da fragen manche Leute, was ist der Unterschied? Eigentlich gar keiner, sind wirklich synonyme Begriffe. Sie bezeichnen also das Gleiche, allerdings mit einer unterschiedlichen emotionalen und affektiven Wortbedeutung. Also behalten wir davon nur im Kopf, ist im Prinzip das Gleiche. Mit Open Source Software ist vielleicht eine Betonung der Überlegenheit eines bestimmten Entwicklungsprozesses, nämlich das BESAR-Modell, verbunden. Wie gesagt, das ist eine andere Kategorie, wie wir eben gehört haben. Und damit scheint es eher die Sichtweise der Entwickler wiederzugeben, während der Begriff freie Software eben in erster Linie die Interessen der Anwender in den Vordergrund stellt. Es gibt so eine sehr wichtige Mailingliste, nämlich Debian Legal, und da machen sich Leute Gedanken, wann ist noch eine Lizenz für Debian tauglich, also entspricht den Debian Free Software Guidelines. Und da gibt es zum Beispiel, die haben auch die Kriterien, die die entwickelt haben, haben auch lustige Namen. Da gibt es zum Beispiel einen Tentacles of Evil Test. Und der besagt, dass das Versprechen des Urhebers, Urheberrechtsverletzungen zu dulden, nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt, mich kratzt das nicht, eine richtige Lizenz eben nicht ersetzen kann, weil eben ein späterer Rechtsnachfolger an diese Aussage nicht unbedingt gebunden wäre. Dann gibt es noch den Desert Island Test und den Dissident Test. Und da geht es darum, natürlich sind Entwickler interessiert, Feedback von den Nutzern zu erhalten. Sei es, dass sie sich stolz auf die Schulter klopfen können und sagen, so und so viele tausend Leute benutzen meine Software. Sei es, dass sie gerne Fehlermeldungen hätten oder sonst was. Und Debian sagt, in der Lizenz darf keine Kontaktaufnahme verlangt werden. Also die Lizenz darf nicht von der Bereitschaft zu einer Kontaktaufnahme abhängig gemacht werden, da dadurch zum Beispiel politisch Verfolgte benachteiligt würden. Also Debian sieht das mit der Freiheit schon sehr, ja, strikt. Wenn man mich fragt, welche Lizenzen gibt es, kann ich nur sagen, zu viel, viel zu viel. Deshalb bitte ich auch ganz herzlich alle, die mir heute zuhören, darum, entwickelt die allerbeste Software, entwickelt die tollste Software, die geilste Software, die lustigste Software, aber entwickelt bitte keine Lizenzen mehr. Es gibt genug, es gibt zu viel, es gibt eindeutig zu viel. Es gibt da eine Liste eines Instituts, eines virtuellen Instituts, übrigens für Rechtsfragen der freien und Open Source Software, und die haben mal 155 aufgelistet. Vielleicht sind es inzwischen auch schon wieder ein paar mehr geworden, vielleicht ist die Liste auch nicht vollständig. Also, nee, braucht man nicht. Wenn man die Lizenzen so ein bisschen sortieren will, in Schubladen packen, dann gibt es das Kriterium die Kategorie des Copyleft. Und das ist eine Kategorie, die von Richard Stallman entwickelt wurde, in quasi Anlehnung von Copyright. Und Copyleft besagt, dass eben sämtliche Änderungen und Weiterentwicklung einer freien Software nur unter der gleichen Lizenz als freie Software weitergegeben werden dürfen. Das heißt, die Software, die du empfangen hast, darfst du nur unter der gleichen Lizenz auch weitergeben. Das gilt dann auch für abgeleitete Werke. Und es gibt eben neben Lizenzen, die keine Abweichung von diesem Prinzip erlauben, die also ein starkes Copyleft beinhalten, auch weniger restriktive Lizenzen, die ein eher schwaches Copyleft enthalten. Und es gibt eben solche, die ganz auf dieses Copyleft verzichten. Lizenzen ohne Copyleft-Effekt, davon gibt es immerhin 40 BSD-artige und 25 sonstige. Eigentlich braucht man da nur wenig reinzuschreiben. Deshalb verstehe ich nicht, warum es da so viele von gibt. Aber danach kann der Lizenznehmer veränderte Versionen der Software unter beliebigen Lizenzbedingungen weiterverbreiten, also auch in proprietäre Software überführen. Es gibt da sicherlich einige prominente Beispiele davon. Bei Lizenzen mit strengem Copyleft-Effekt ist das eben nicht möglich. Da verpflichtet sich nämlich der Lizenznehmer, also im Zweifelsfall der, der die Software nutzt und verändert, von der ursprünglichen Software abgeleitete Werke, also Verbesserungen, Änderungen, Patches, ebenfalls nur unter den Bedingungen der Ursprungslizenz weiter zu verbreiten. Auch davon gibt es reichlich, nämlich 16 GPL-artige und 18 sonstige. Und das Problem ist, dass es da untereinander Inkompatibilitäten gibt. Der klassische Fall einer solchen Inkompatibilität ist, dass die GPL, also die GNU Public License Version 2, inkompatibel ist zur GNU Public License Version 3. Ja, ist halt so. Glücklich ist der, der eben in seinen Lizenztext aufgenommen hat, dass er bereit ist, auch unter jeder späteren Version dieser Lizenz seine Software zu lizenzieren. Dann gibt es Lizenzen mit beschränktem Copyleft-Effekt. Und da geht es darum, dass wenn man Modifikationen der Software in eigenen Quellcode-Dateien realisieren kann, also zum Beispiel Patches, Diffs, dann können diese Dateien auch unter anderen, zum Beispiel proprietären Lizenzbedingungen weiterverbreitet werden. Damit soll eben die Kombination von Software unter verschiedenen Lizenztypen etwas erleichtert werden. Und auch davon gibt es reichlich, nämlich zum Beispiel 15 MPL-artige und 14 sonstige, unter anderem die Lesser GNU Public License, LGPL. Aber damit ist der Zoo noch nicht, der Zoo-Rundgang noch nicht abgeschlossen. Es gibt darüber hinaus Lizenzen mit Wahlmöglichkeiten und Lizenzen mit Sonderrechten. Und das sind auch nochmal 27 Stück insgesamt. Davon sind allerdings 6 ein bisschen umstritten. Also ob sie frei sind oder nicht. Was hat jetzt der Anwender davon? Denn das ist ja das Thema, das ich jetzt hier behandle. Ich meine, die wichtigste Freiheit für den Normalanwender ist wohl die Freiheit, das Programm unbegrenzt und für jeden Zweck auszuführen. Freie Software darf man lizenzrechtlich betrachtet zu jeder Zeit, an jedem Ort und für jede Tätigkeit benutzen. Die Lizenz von zum Beispiel Apache OpenOffice verbietet es nicht, damit Erpresserbriefe zu schreiben. Allerdings gibt es andere Rechtsnormen, die dieses Tun sanktionieren würden. Aber die Lizenz jedenfalls nicht. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, weil es gibt Menschen, auch wohlmeinende Menschen, die sagen, ja, also meine Software soll nicht zur Kriegsführung eingesetzt werden dürfen. Und dann sagen wir, kannst du reinschreiben in deine Lizenz und damit ist die unfrei. Und dann sagen die, aber ich habe es da nur gut gemeint. Ja, sagen wir, trotzdem unfrei. Punkt. Man darf übrigens auch, und das spielt heutzutage auch eine gewisse Rolle, in manchen proprietären Lizenzbedingungen gibt es da ziemliche Restriktionen, die Software auf beliebig vielen Computern mit beliebig vielen Prozessorkernen und Prozessoren installieren, nicht? Man ist also da nicht irgendwie beschränkt, ne? Da, diese Software darf nur auf 3 Prozessorkernen laufen oder so. Gibt einem also Freiheit, muss man sich nicht drum kümmern, wie viele Kerne der Computer hat. Was hat jetzt der Anwender noch, weiter noch davon? Interessant ist natürlich auch die Freiheit, Kopien zu fertigen und weiterzugeben. Wir sind ja alle soziale Wesen, wie wir gerade hier in der Corona-Epidemie erfahren haben. Und wir sind eigentlich begierig nach menschlichem Kontakt und Geschenke erhalten die Freundschaft. Und wenn ich meinem Nachbarn helfen kann, indem ich ihm beispielsweise, der zum Beispiel eine Textverarbeitung braucht, ne, und ich gebe ihm Apache OpenOffice, ist das problemlos möglich. Bei einer proprietären Software könnte das unangenehme straf- und zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gab mal einen Kollegen von mir, auch Anwalt, ist verstorben, hat auch vorher, glaube ich, seine Zulassung eingebüßt. der nannte sich, ich glaube, Tina und bat dann immer um Kopien. Und der hat das dann benutzt, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Was hat der Anwender noch davon? Jetzt gehen wir mal zu, sagen wir mal, nicht weniger privaten Anwendern, aber zum Beispiel zu Schulen, Unternehmen und Behörden. Die können also bedenkenlos ihren Schülern oder Mitarbeitern, also auch den Lehrern sagen, hier, installiert diese Software, die wir auch in der Schule verwenden oder im Betrieb verwenden, auf eurem Rechner zu Hause, damit ihr so ein bisschen besser damit umgehen lernt. Und ist überhaupt gar kein Problem. Muss weder die Schule noch die Behörde noch das Unternehmen zusätzliche Lizenzen für erwerben und die Mitarbeiter auch nicht. Das heißt, die Lizenz muss nicht erworben werden, sondern sie bekommen die Lizenz gratis. Unternehmen und Behörden können dann auch nicht nur die Lizenzgebühren sparen, sondern auch das teilweise recht aufwendige Lizenzmanagement. Ne? Wie viele Lizenzen von dieser Software haben wir gerade sozusagen im Einsatz und kann dieser Mitarbeiter die Software noch kriegen oder muss ich dafür die auf einem anderen Rechner deinstallieren oder so? Das ist durchaus ein aufwendiges Management, wofür es inzwischen auch schon Spezialsoftware gibt. Fürs Lizenzmanagement kann man sich bei freier Software schlicht und einfach sparen. Wenn man das Programm nicht ändern kann und auch nicht ändern lassen kann, was ja für die viele Privatanwender die, sagen wir mal, geeignetere Alternative ist, natürlich nicht für die Zuhörer hier, die machen das auch schon selbst, nicht? Dann bleiben die Anwender halt vom Wohlwollen des Anbieters abhängig. Wenn ich sage, ich hätte gern den Hintergrund grün und der Anbieter sagt, ne, mach ich nicht, dann bleibt der Hintergrund eben in der Ursprungsfarbe. Und wenn ich sage, ich hätte gerne diese Sicherheitslücke gepatcht und der Anbieter sagt, ich habe gerade keine Zeit, dann bleibt die halt offen. Und wenn man sagt, ich habe hier ein tolles Feature, was ich unbedingt brauche und was mir richtig Arbeit sparen würde und der Anbieter sagt, ne, habe gerade keine Entwicklerkapazitäten frei oder interessiert mich nicht, dann ist auch Essig. Bei freier Software braucht man niemanden zu fragen oder gar um Erlaubnis zu bitten. Freie Software kann man an die betrieblichen oder auch für den Privatanwender an die eigenen Bedürfnisse beliebig anpassen. Es ist auch eins der Märchen, die gerne über freie Software erzählt werden, dass man diese Software dann sozusagen erstens publizieren müsste und zweitens das auch noch unter einer freien Lizenz. Selbst bei den Copyleft-Lizenzen, also die mit starkem Copyleft, ist keiner verpflichtet, die Software zu publizieren. Nur wenn er die verbreitet, die Software, dann nur unter den gleichen Bedingungen. Also niemand muss verbreiten, niemand muss auch, wie schon eben bei dem Decident-Test erklärt, niemand muss auch mit dem Entwickler irgendwie Kontakt aufnehmen, sondern nur dann, wenn ich die Software geändert verbreite und die Software unterliegt einem starken Copyleft, dann muss ich die unter den gleichen Bedingungen verbreiten. Mehr ist das nicht. Das heißt, das, was ich zu Hause mit der Software mache, ist ausschließlich meine Sache und erzeugt keine weiteren Pflichten. Das gilt übrigens auch für Unternehmen grundsätzlich, soweit es ihre Mitarbeiter betrifft. Die Offenheit des Quelltextes bedeutet auch Sicherheit. Und zwar erstmal in einer ganz banalen Richtung. Selbst wenn die bisher an der Entwicklung eines Programmes Beteiligten diese Tätigkeit einstellen, die Firma, die die Software entwickelt hat, geht pleite, oder sie kündigt das Produkt ab, wie man das so schön nennt, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, insbesondere wenn die Software weiter verbreitet ist, dass sich andere finden, die die Weiterentwicklung mal in die Hand nehmen. Und selbst wenn das nicht passiert, könnten die Anwender, die die Software im Einsatz haben, immer noch sich zusammentun und die Weiterentwicklung dieser Software betreiben. Das heißt, ich habe auch in zeitlicher Hinsicht bei freier Software eine gewisse Sicherheit, dass die Software, die ich im Einsatz habe und die vielleicht unternehmenskritisch ist, sozusagen auch weiterentwickelt wird, auch gepatcht werden kann. Da muss man auch sagen, das ist eine ganz praktische Sache. Hinzu kommt noch, was ich gleich ansprechen werde, nämlich auch die Sicherheit in der Archivierung. Wir alle wissen seit 1883, dass Security by Obscurity zu einem Verlust der Sicherheit führt, weil eben nämlich die Sicherheitsmethoden nicht von unabhängigen Dritten auf ihre Wirksamkeit überprüft und unwirksame Methoden nicht rechtzeitig verworfen werden können. Demgegenüber kann natürlich bei freier Software Funktionsweise und Sicherheit durch Studium des Quellcodes jederzeit nachvollzogen und beurteilt und wenn nötig auch verbessert werden. Das Einzige, was man dann noch machen muss, ist gucken, ob das, was man als Binary hat, auch tatsächlich aus dem Quellcode kompiliert worden ist. Aber dafür gibt es sogenannte Reproducible Builds. Und dann hat man auch diese Sicherheit, dass auch das, was man an Quellcode gelesen hat, auch tatsächlich in der Software drin ist, die man einsetzt. Und wenn viele kritische Blicke auf den Quellcode geworfen werden können, dann können Sicherheitslücken auch schnell erkannt und in der Regel werden sie auch kurzfristig beseitigt bei freier Software. Was hat der Anwender noch davon? Freie Software ist grundsätzlich interoperabel, denn freie Software implementiert in der Regel offene Standards. Das bedeutet, ich muss eine uralte Software nicht deshalb aufbewahren, weil ich zum Beispiel die Inhalte, die ich mit dieser Software erstellt habe, beispielsweise Dokumente, vielleicht in 10 Jahren noch lesen können muss. Oder beispielsweise vom Betriebsprüfer des Finanzamtes lesen können lassen muss. Es werden offene Standards implementiert und ich kann im Prinzip die Dokumente dann mit jeder Software lesen, die diesen Standard implementiert hat. Daneben baut natürlich freie Software in der Regel auf bewährte und gut dokumentierte Bausteine auf, was mir auch eine gewisse Sicherheit im Betrieb gibt. Makroökonomisch muss man sagen, freie Software eröffnet Chancen für lokale, kleine und mittlere Unternehmen. Durch Kooperation können Kosten gesenkt werden. Hierdurch wird insgesamt unternehmerische Freiheit und Sicherheit eröffnet, aber auch makroökonomisch der Wettbewerb und der freie Markt gefördert. Es gibt eben eine Chancengleichheit für die Unternehmen und daher muss man sagen, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft, als auch für die Unternehmen, als auch für die staatlichen Institutionen ist freie Software ein essentieller Baustein für digitale Souveränität, von der heute ja so viel gesprochen wird. Also ohne freie Software werden wir eine souveräne Digitalisierung nicht vorantreiben können. Zum Schluss, vielen Dank. Noch Fragen?
Ich habe zwischendurch auch immer mal wieder in den Chat reingeguckt. Da war auch einiges an reger Diskussion und an Erfahrungsaustausch. Also ich denke mal, dass das Thema durchaus da auch einen Nerv getroffen hat. Und wir haben im Zusammenhang damit vor allem eine Frage. Und das ist, wie wichtig ist und war es, dass GPL und BSD-artige Lizenzen koexistieren? Also besonders das ZFS- und Linux-Projekt ist da ja ein bekanntes Beispiel für.
Ja, wobei ZFS natürlich eine besondere Schwierigkeit ist, weil das ist die berühmte CDDL, ne, aus den guten alten Sun-Zeiten. Die hat nochmal eigene Probleme. Grundsätzlich ist es kein Problem. Das ist letztlich ein Problem der Entwickler, die nämlich für Compliance sorgen müssen. Und da ist eben das Vorhandensein von derart vielen Lizenzen, auch derart mit geringen Abweichungen im Text, ein derartiges Hindernis das erfordert echten Aufwand, da compliant, wie das so schön auf Neudeutsch heißen. Für den Anwender ist das überhaupt gar kein Problem. Der kann die freie Software auf seinem Laptop jederzeit auch mit, selbst mit proprietärer Software kombinieren. Ja? In den Debian Free Software Guidelines steht auch extra drin, es darf nicht ausgeschlossen werden, dass freie und proprietäre Software auf dem gleichen Medium vertrieben wird. Also für den Anwender gar kein Problem, für die Entwickler gibt es eben Compliance-Schwierigkeiten. Dafür gibt es dann Juristen und ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblingsmetier, weil eigentlich ist das so überflüssig wie ein Zopf. Ich glaube, es war Bruce Perens, der hat gesagt, eigentlich würden uns 2 oder 3 Lizenzen ausreichen. Ich bin der Meinung, eine mit strengem Copyleft, eine mit einem etwas schwächeren Copyleft und eine sogenannte Copyleft-lose Lizenz würden uns völlig ausreichen. Und wenn wir dann auch noch die Kompatibilität haben, wie zum Beispiel zwischen Apache V2 und GPL, ja, jedenfalls V3 dann, kein Problem. Wenn man zum Beispiel so eine Situation hat wie der Linux-Kernel, der eben auf der V2 festgetackert ist, GPL V2 festgetackert ist, weil es ist unmöglich, die Lizenz zu ändern, weil viele, die da Beiträge geleistet haben, einfach nicht mehr greifbar sind oder man müsste dann, was weiß ich, die Erben fragen, ne, oder so, weil enorm viele Beiträge dazu geleistet worden sind, dann ist man in einer nicht ganz so schönen Situation. Deshalb auch meine Anregung, wenn man ein Copyleft verwendet, stark oder schwach, auf jeden Fall in die Lizenz, in den Lizenztext reinschreiben, dass man sich der Weiterentwicklung der Lizenz nicht im Wege stellen will.
Mhm. Vielen Dank für den sehr ausführlichen Talk und auch für die Einblicke aus einer juristischen Perspektive, die leider in der technischen Welt oft schwierig ist. Und ja, wir hatten auch im Chat den Kommentar, dass jemand betont hatte, dass die Copyleft-Lizenz GPL auch für das OpenWRT-Projekt zum Beispiel sehr, sehr förderlich war, weil dadurch viele Routerhersteller, die Linux einsetzen, auch gezwungen waren, ihre Veränderungen am Betriebssystem zu veröffentlichen. Und so war es überhaupt erst möglich, eine freie Router-Software zu bauen. Das nur so als Beispiel aus dem Chat. Jedenfalls bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit.
War mir eine Freude.
Und ich bedanke mich auch sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen.
Wie gesagt, ich komme gerne zu Leuten und halte Vorträge.
Und ich wünsche dir noch viel Spaß beim restlichen RC3. Und ja, ansonsten gehe ich davon aus, falls noch irgendwelche Fragen jetzt offen bleiben sollte, dass du auch offen bist, die dann über andere Kommunikationswege
zu beantworten. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und jetzt setzen wir unsere Masken
wieder
auf. Genau, jetzt
setzen wir die Masken wieder auf, damit hier nichts schief geht. Und ja, euch allen da draußen auch viel Spaß bei den weiteren Vorträgen.